Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Ja, es fühlt sich wieder so herrlich alltäglich an, was wir derzeit beim Marktführer erleben. Wir haben noch kein, sag ich mal, großes Event in unmittelbarer Sichtweite, sodass wir eigentlich, was die Storylines angeht, im normalen Fahrwasser uns befinden. Trotzdem sind natürlich einige Ereignisse am Horizont sichtbar, beziehungsweise unmittelbar bevorstehend. Wovon spreche ich? Wir haben einmal die Dokumentation über Vince McMahon auf Netflix, wollen wir kurz drüber sprechen. In Sachen Senderwechsel tut sich auch etwas, und zwar, wir sind gerade mittendrin. Letzte Ausgabe bei SmackDown war die letzte auf Fox. Man wechselt dort jetzt beim blauen Brand auf USA Today. Und das war auch tatsächlich Gegenstand der letzten Ausgabe und wird die kommende Ausgabe sehr, sehr spürbar prägen. Darüber werden wir natürlich heute sprechen. Also, was haben wir? Ein bisschen Netflix, Vince, ein bisschen USA Today, SmackDown, ein bisschen Raw und hoffentlich ganz viel Chris. Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich weiß nicht, wie viel ich noch geben kann. Also, wie viel von mir kann ich per Podcast den Leuten geben? Ja, ja, ich blicke aus dem Fenster und muss sagen, große Trauer überfällt mich mit ja, nassen Dächern und viel grauer Farbe. Die letzten Tropfen des Sommers sind auch hier jetzt verschwunden. Ich war noch gestern und vorgestern laufen mit den letzten Sonnenstrahlen. Und ja, jetzt ist es, glaube ich, per Wetter-App die nächsten 10 Tage einfach nur nass. Und das macht den guten Chris sehr traurig. Aber umso glücklicher bin ich jetzt mit dir, da über WWE zu reden und so mir meine eigene Sonne vorzustellen. Und das ist doch auch etwas.
Ja, ich hoffe, wir haben jetzt nicht alle Hörer vergraut mit dem nächsten Wortspielen. Wir wollen da mal gucken, ob wir dem guten Stefan Konkurrenz machen. Das schaffen wir sowieso nicht. Aber tatsächlich, der Wetterumschwung ist extrem. Ja, also ich war Sonntag noch einmal am Strand und es war der erste Strandtag und es war auch der letzte gewesen dieses Jahr. Ich habe es tatsächlich nicht
früh genug
geschafft, obwohl ich hier im Norden rumlunger, habe ich es diesen Sommer nicht geschafft, am Strand zu gehen. Und Sonntag war es nochmal richtig, richtig, richtig gut. Und da war ich dann nochmal los. Aber naja, der Zug ist jetzt endgültig abgefahren. Deswegen müssen wir, wie Chris schon sagt, uns die Sonne sozusagen emotional herbeiführen. Das wollen wir auch machen. Und Sonne ist eigentlich jetzt nicht so das ideale Stichwort für das erste Thema des Podcasts. Da ziehen auch eher die trüben Wolken auf. Zumindest wenn man im juristischen, zwischenmenschlichen Bereich und im WWE, wie wollen wir uns gerne der Öffentlichkeit präsentieren, Bereich guckt. Nochmal, wir wollen da jetzt nicht zu sehr wieder alte Sachen aufrollen. Das werden wir machen, wenn es konkrete Zwischenstände oder sogar Endresultate in Bezug auf die Klage gegen Vince McMahon gibt. Machen. Heute wollen wir eher das Thema peripher und dann doch nicht so ganz peripher behandeln, denn Netflix hat ja angekündigt, eine Doku über Vince McMahon zu bringen. Das ist an und für sich schon, denke ich, eine Meldung wert, weil über Vince gibt es, glaube ich, so viel zu reden und egal wie viel du erzählst, man kann eigentlich nur vergessen. Ja, also dieser Mann hat das Business ja geprägt wie kein zweiter und das hat er ja insgesamt locker 40 Jahre lang gemacht. Ja, er hat ja WWE, besser gesagt damals noch WWF, zu dem Zirkus gemacht, der er ist, zu dieser großen Marke, zu diesem Brand und das hat sich jetzt in den Jahren also wirklich drastisch nach hinten entwickelt in Bezug auf die Vorwürfe, die gegen ihn vorgebracht worden sind. Ja, das Ende eines Königs in Anführungszeichen mit einem Fragezeichen am Ende, es sieht so aus. Auf jeden Fall kommt in diese Phase jetzt eine Netflix-Doku. Sie wird Ende September, ich meine Ende September, wird sie rauskommen und interessant ist es deswegen, weil WWE nicht offiziell sich geäußert hat dazu, soweit ich weiß, aber die berühmten Insider sind wohl der Meinung, dass man in Bezug auf diese Doku überhaupt nicht so richtig glücklich ist, weil Vince wohl nicht allzu gut wegkommt. Man hat diese Doku, nach allem, was man gehört hat, wohl noch mal kurz vor Toreschluss um eine letzte Folge erweitert, die sich ausführlich mit der Klage, die gegen ihn vorgebracht ist, beschäftigt. Wohl auch deswegen, weil viele, die sich in dieser Doku zu Wort gemeldet haben, das wohl über weite Strecken positiv gemacht haben. Und denen wollte man wohl am Ende nochmal die Möglichkeit geben, im Lichte der aktuellen Ereignisse eine, sag mal, relativierende Stellungnahme on air abzugeben. Und deswegen, glaube ich, wird diese Doku als solche bereits sehenswert sein, wo man dann nachher den Scharfrichter zu sehen bekommt und was dann wohl auch die interessanteste und vielleicht auch in Anführungszeichen verheerendste Folge sein dürfte, wird die letzte sein, auf der wohl besonderes Augenmerk liegen wird. Nun haben wir natürlich Netflix. Netflix-Dokus sind immer so eine Sache. Wir haben darüber schon gesprochen. Es gab auch die ein oder andere Wrestling-Doku, die wir hier angesprochen haben. Die sind teilweise gar nicht mal schlecht. Was sie aber immer sind, sie sind eigentlich, ich will es mal so sagen, diplomatisch formuliert, gut verdaubar, in Anführungszeichen. Also da hat man nicht allzu lange dran zu knabbern meistens. Was will ich damit sagen, um das jetzt in deutlichere Worte zu bringen? Die sind schon sehr reißerisch. Die sind sehr auf einfache Botschaften getrimmt, spektakuläre Darstellung und ja, man könnte sagen Clickbait. Also Netflix-Dokus sind genauso großartig gemacht, wie sie leicht verdaulich sind. Und stellenweise muss man ganz deutlich auch so sagen, zumindest was ich teilweise bei dieser Untold-Doku gesehen habe, ist die Wahrheit auch, muss ich aufpassen, was ich sage. Also sie wird stellenweise subjektiv dargestellt und nicht immer werden alle Details erwähnt. So kann man es, glaube ich, sagen, damit die Story einfach rund ist. Das ist jetzt nichts besonders Schlimmes. Also ich finde es tatsächlich schlimm, aber es ist zumindest nichts Außergewöhnliches, dass im Journalismusbereich so gearbeitet wird. Bei Netflix wird natürlich auch so gearbeitet, nach allem, was man weiß. Ich muss einen relativierenden Zusatz gleich danach schieben. Aber das dürfte, glaube ich, auch schon erkennen lassen, in welche Richtung diese Reise gehen wird. Sie wird spektakulär, sie wird bunt, sie wird, glaube ich, auch durchaus reißerisch werden und gut zu konsumieren. Wird sie uns, Chris, auch einen neuen Blick auf die Sache Vince McMahon, das Phänomen Vince McMahon bieten? Wird sie unterhaltsam sein oder wird sie ein Riesenflop? Wir wissen es natürlich, wir können nur spekulieren, aber im Lichte dessen, was ich gesagt habe, Chris, wie siehst du es? Wie könnte es ausgehen? Überwiegt die Vorfreude oder doch eher die, na, gucken wir mal, Freude?
Bei mir ist es, gucken wir mal, Freude. Gleichwohl ich davon überzeugt bin, dass das Ding ganz gut wird. Also du hast das schon, glaube ich, gut zusammengefasst. Netflix und seine Dokus sind schon stabil. Also Last Dance fand ich ganz gut und gewisse andere Dokus, die sie rausgeschossen haben, waren auch gut. Gleichzeitig hat man natürlich dann auch das Ganze irgendwie inflationär verbrannt und jetzt gibt es da auch Sachen, die, ja gut, mich persönlich nicht interessieren, aber manche Dinge haben mich dann auch doch enttäuscht. Die Vince McMahon-Geschichte, die ist ja, glaube ich, schon länger quasi auch schon offiziell gemacht worden, dass man an sowas arbeitet. Und vielleicht bilde ich es mir nur ein, vielleicht habe ich es geträumt, aber es hieß ja dann, dass man das Ganze irgendwie verschmissen hat beziehungsweise eingestellt hat aufgrund der ganzen Vorwürfe, die gegen Vince McMahon quasi über seinen Kopf hängen. Und genau. Und ich muss sagen, mich hat es dann doch überrascht. Plötzlich ist da dann dieses Poster, dieses sehr aufdringliche rote Poster, wo er, glaube ich, so ein Puppet Master ist, ja. Zu sehen und die wird
also angekündigt. Das Poster ist ja eigentlich schon, sag ich mal, selbsterklärend. Da weiß man, glaube ich, was uns genau geboten wird. Ja.
Ich finde, das haben sie gut gemacht. Ja. Und dann natürlich der Trailer. Und das ist so, aufgrund von, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir dann gedacht, ja, gucken wir mal Geschichte. Weil du siehst halt schon dann die alten Bekannten, Triple H, John Cena, The Rock und natürlich die Floskeln. Oh ja, Revolutionary, Visionary. Ohne ihn gibt es das Business nicht. Alles auch Wahrheiten, klar. Aber ich habe genug Selbsthuldigungs-Dokus auf dem WWE-Network zu schauen. Ja, also mein Undertaker fand ich persönlich ganz, ganz ordentlich, aber es waren dann auch Stellen dabei, die ja bis heute noch vermimt werden. Also das ist dann genug gesagt. Ja, und die Vorwürfe, das ist jetzt natürlich eine super interessante Geschichte auch. Also wie Netflix damit umgeht, sie sind dafür bekannt, glaube ich, auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Also wir haben ja auch ein bisschen über den Netflix-Start gesprochen und haben gesagt, ja, ein paar Schimpfwörter muss man jetzt nicht mehr zensieren, wenn man auf Netflix geht. Das heißt, da ist ja auch einiges möglich. Nur wie geht man damit um? Es sind quasi immer noch Vorwürfe, da wird noch ermittelt und wie viel kann man davon auch wirklich in einen Doku passen, dass man so das Zwischending findet von, okay, wir wollen eigentlich zeigen, was der Mann da geschaffen hat, denn es ist eine der größten Marken auf diesem Planeten, muss man so sagen, offen, aber auch gleichzeitig, was da hinter diesem, ja, ich möchte ihn nicht als Genius bezeichnen, aber hinter diesem Mann für ein anderer, ich möchte ihn jetzt nicht als Dämon oder der Teufel betiteln, mein Gott, welcher Mann dahinter dieser Maskerade steckt, die er eigentlich nie als Maskerade verkauft hat. Ja, wenn man sich sein Gimmick ansieht, offenbar hat er es gespielt, deswegen war er wahrscheinlich auch so gut darin. Von daher, ich bin doch irgendwo sehr gespannt und ich werde sie schauen. Ja? Und wir werden vielleicht hier drüber reden und ich bin auch sehr gespannt, wie du das dann siehst, aber am Ende wird Netflix natürlich auch schauen, dass man das entsprechend nutzt, um auch Leute bei Laune zu halten, die Subscription oben zu halten und das im Hinterkopf zu behalten, wäre, glaube ich, auch immer noch wichtig. Und deswegen bin ich echt gespannt, was für einen Weg man eingeschlagen hat. Denn dass da jetzt noch diese entsprechende Folge wohl abgedreht wurde, finde ich sehr, sehr spannend. Und der Trailer hat mir auch schon ein bisschen einen Blick gegeben. Aber ich bleibe mal vorsichtig, guck mal, Vorfreude ist auf jeden Fall drinnen. Und ja, was WWE davon hält, gerüchterweise sind sie nicht so happy. Auch interessant, auch spannend. Von daher haben wir da sicherlich dann Gesprächspotenzial. Aber was Netflix und mich angeht, ist das irgendwie so eine Liebe-Hass-Beziehung eigentlich, benutze ich es fast gar nicht, aber dann kommt halt dann irgendwie sowas alle paar Jahre raus, was mich halt interessiert, ja, ob es Better Call Saul war oder irgendwie so eine Serie, die alle 5 Jahre rauskommt, weil das jetzt irgendwie so der Rhythmus der neuartigen Serienwelt ist. Und dann bin ich kurz davor zu kündigen und dann hauen sie halt irgendwie so diese Riesendokumentation für, ja, Wrestling-Fans und auch Interessierende an diesem Charakter, an diesem Mann, an diesem Gimmick Vince McMahon heran und dann ziehen sie dich wieder in dieses Waschbecken oder Fischbecken der Subscriber. Von daher super spannend, super interessant. Vorsichtig bin ich da, was man da mit dieser Doku macht, aber die Guck mal Vorfreude, so würde ich das definitiv mal zusammenfassen.
Du hast da einen Aspekt angesprochen, den ich nochmal kurz aufnehmen möchte. Man darf ja nicht vergessen, WWE wird nun bald auf Netflix laufen. Das heißt, wie auch immer diese Netflix-Doku ausfallen wird, sie wird ganz sicherlich nicht die Marke WWE zerstören. Also davon können wir mal ausgehen. Das deutet ja auch schon so ein bisschen an, was du gesagt hattest. Teilweise sieht man ja die alten Bekannten im Trailer und teilweise fühlt es sich an, dass man sich die Frage stellt, bin ich jetzt schon auf Netflix oder auf WWE-Network? Ja, wo bin ich hier eigentlich gerade? Und künftig wird man das auch kaum auseinanderhalten können, weil ja das alles, also WWE-Network wird ja abgeschaltet. So, das heißt, man ist dann auf dem WWE-Network bei Netflix gewissermaßen. Also ein bisschen übertrieben, weil sonst wirst du diesen Zugriff ja in der Form nicht mehr haben, es sei denn eben im Free-TV, wo dann eben SmackDown auf USA Today laufen wird, dazu gleich. Aber ansonsten wird viel eben dann auf Netflix auch teilweise exklusiv sein. Und deswegen wird schon vor dem Hintergrund Netflix ein großes Interesse haben, die Marke WWE nicht zu schädigen. Andererseits willst du natürlich auch ein Clickbait-Phänomen bringen, sprich möglichst viele Zuschauer generieren, die diese Serie gucken, gerne vielleicht auch jenseits von WWE, die du dann wieder auch vielleicht für WWE gewinnen möchtest, was dann ja auch, ich meine, Raw auf Netflix, da will man ja dann auch sich nicht lumpen lassen und möglichst viele Leute im Subscriber-Bereich haben, die dann diese Show gucken. Ergo könnte ich mir vorstellen, dass die Doku in die Richtung gehen wird, dass man Vince als eine, ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde gespaltene Persönlichkeit darstellen wird, das wahnsinnig gewordene Genie, so nach dem Motto, könnte ich mir fast vorstellen, um dann am Ende zu sagen, ja, Hochmut tut auch den größten Genies nicht gut und drehen dann vielleicht mal am Rad, aber was er da mit WWE geschaffen hat, das lebt fort und jetzt bei Hunter ist es in super Händen und wir haben es bei uns im Programm, guck doch auch mal rein. So in die Richtung, könnte ich mir vorstellen, wird Netflix das machen. Nicht nur WWE-Fans zum Einschalten zu bringen, sondern auch Leute, die es bisher nicht sind, zu WWE-Fans zu machen. Und diesen schmalen Grat richtig zu treffen, der wird gar nicht so einfach sein, aber wenn ich es jemandem zutraue, dann in der Tat Netflix. Das, glaube ich, wird durchaus möglich sein. Lassen wir uns also überraschen. By the way, die Last Dance-Doku, die ist auch ein Paradebeispiel für eine typische und zugleich richtig gute Netflix-Doku. Die war, finde ich, wirklich sehr, sehr gut gemacht, wenngleich sie also sowas von MJ war. Das war seine Show, also muss man ganz deutlich sagen. Und alle anderen waren da auch nur bessere Statisten.
Ne? Ja, also, aber das war wirklich gut.
Und ich als großer Reggie Miller-Fan musste auch schmunzeln. Also, aber er hat auch seine 2 Sekunden bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, schauen wir also mal. Auch ich werde reingucken, wenn ich mir wohl mein Netflix-Abo mal wieder aktualisieren muss. Bisher bin ich seit ein paar Monaten nicht mehr da, aber das könnte es dann wohl tatsächlich mal wieder sein, da sich dann mal zu subscriben. Ja, weiter im Text. Wir haben es angesprochen. Nicht nur auf Netflix tut sich viel, was WWE angeht, sondern auch was die Weeklies angeht. SmackDown fällt ja hier immer in meinen Zuständigkeitsbereich, lief diese Woche zum letzten Mal auf Fox, wird künftig wechseln auf USA Today. Die verlieren ja Monday Night Raw an Netflix, brauchen also auch was. Fox hatte wohl so gar keinen Bock mehr auf SmackDown, wenngleich das da eigentlich in den letzten Jahren sich echt ganz gut gehalten hat. Ich weiß nicht, was Fox da erwartet hatte. Zu Anfang hatte man ja so 4 Millionen angeblich auf der Halde haben wollen, aber die waren es natürlich bei weitem nicht. Aber die Ratings blieben eigentlich relativ konstant, gingen teilweise sogar nach oben. Und das in einer Zeit, wo das Free-TV eben doch sukzessive wegstirbt, in Anführungszeichen. Da muss man jetzt mal gucken, was Fox jetzt da vorhat. Es wird gemunkelt, angeblich AEW sogar im Gespräch. Das wäre natürlich ein Knaller, wenn AEW auf Fox läuft. Dann WWE jetzt auf USA Today und Netflix, da wird sich was tatsächlich tun, aber ich habe zumindest, ich bin ja AEW auch nicht so up-to-date, noch nichts Neues gehört. Ich habe nur, das ist mein letzter Stand, vielleicht weißt du mehr, Chris, gehört, dass man wohl tatsächlich auch bei Fox überlegt, sich mit AEW zusammenzusetzen und das wäre natürlich, also das wäre, ja, groundshaking gewissermaßen. Weißt du da irgendwie was Neues, Lele?
Fox ist auf jeden Fall im Gespräch, also das habe ich auch irgendwie mitgenommen und das wäre natürlich so ein sehr interessanter Switch und glaube ich auch ein Big Deal für AEW. Also ich kenne mich nicht so gut aus, aber Fox ist ja, glaube ich, noch einer der größeren, nicht wahr, in Amerika?
Ja, natürlich.
Ja. Nee, das also würde mich überraschen tatsächlich, aber ich bin auch nicht so bei All Elite Wrestling jetzt drin. Also ich wäre doch überrascht, aber würde mich für sie tatsächlich freuen.
Ja, da müssen wir tatsächlich hier Jens, Stefan, Thorsten und Konsorten fragen, die da oder Cutter, die da mehr zu sagen könnten. Also wie gesagt, stay tuned, was das angeht. Wir bleiben bei WWE. Und da wird es eben so sein, letztes Mal Fox oder so war es und jetzt künftig USA Today. Das erklärt natürlich auch so ziemlich alle Booking-Aspekte der Show aus der letzten Woche, auf die ich jetzt im Folgenden eingehen möchte mit Chris. Wir fangen also an mit dem Eröffnungssegment und das war an und für sich relativ mau. Jetzt schreibt mir gerade der Chris, USA Today oder USA Network? Ich glaube USA Network. Müsste ich prüfen, aber ich meine USA Network. Müsste ich gleich nochmal verifizieren. So. Aber als ich USA Today gesagt habe, das war dann wohl nichts, habe ich mich versprochen. Anfangssegment bei SmackDown. An und für sich ziemlich mau, muss ich sagen. Cody kommt raus und sagt, ja, bei Bash in Berlin habe ich gegen Kevin Owens gewonnen. Alles soweit ganz gut. Dann kam die Bloodline und es ging dann so ein bisschen hin und her. Wer soll denn als nächstes hier gegen Cody antreten? Also Cody hat die Bloodline sogar selbst herausgerufen, muss man sagen, weil er wusste, die werden eh gleich kommen und ihn unterbrechen. Er wollte dem dann sozusagen zuvorkommen. So, und dann stand die Bloodline da in ganzer Pracht, sprich Solo, Jacob Fatu und unsere Gorillas of Destiny, so wie ich sie nach wie vor gerne nennen möchte. Und Cody hat dann was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ja, hier, also unter euch, da ist schon einer, der sich ein Titelmatch verdient hat. Und es ist Jacob Fatu. Macht die auch so, huiuiuiuiuiuiui. Jetzt spricht Cody quasi das aus, was alle seit Wochen denken. Denn in der Tat hat sich Solo ja nun nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert. Jacob Fatu indes quasi Roman Reigns im Alleingang wieder in die wohlverdiente Pause geschickt. Er war, glaube ich, ja auch 2-3 Wochen mal da. Da kann man schon wieder ein bisschen Pause machen. Und Solo meinte, naja, Cody, ich weiß schon, was du hier vorhast. Ich sehe schon, dass du versuchst, hier uns gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, er hat sogar auch deutlich gesagt, dass er den Turn provozieren möchte. Und das wird ihm nicht gelingen. Die Bloodline kam in den Ring, wollte sich Cody dann vornehmen, aber Cody bekam Hilfe. Nee, nicht von Kevin Owens und Randy Orton, sondern von den Street Profits und Hashtag DIY. Dachte ich auch so, ja, alle lieben Cody sozusagen. Egal, wo er ist, die Leute helfen ihm. Und das rief unseren General Manager Nick Aldis auf den Plan. Und er dachte, halt, stopp, so geht's hier nicht. Ihr wollt euch prügeln, kein Problem, kriegen wir hin. Main Event der heutigen Show, 8-Man-Tag, Bloodline gegen DIY und Street Profits. Yay, habe ich gedacht. Das ist ja ein Knaller. Aber nächste Woche, Main Event, Solo gegen Cody. Halle total tot, nach dem Motto, hey, wir wollen den Main Event. Ja, schade, aber ihr seid eben nicht die Halle, wo die neue SmackDown-Ausgabe auf dem neuen Sender läuft. Und er hat dann noch einen draufgesetzt, es wird ein Steel Cage Match. Nächste Woche Steel Cage. So, die Frage, die sich jetzt stellt, warum macht man das? Man hat natürlich überlegt, vielleicht die Bloodline schon gegen Cody zu stellen, schon Solo ein Titelmatch zu geben beim nächsten Pay-Per-View. Jetzt verschenkt man sozusagen dieses Match bei einer Weekly. Man muss natürlich jetzt wissen, es ist ja keine normale Weekly, es ist ein kleiner Pay-Per-View gewissermaßen. Es ist der Start von SmackDown auf dem neuen Sender, auf dem USA Network. Und natürlich musst du die Show dann entsprechend fett machen, um möglichst viele zum Einschalten zu bringen. Ob das so eine gute Idee ist, muss man drüber nachdenken. Ich kann natürlich verstehen, darüber rede ich gleich auch mit Chris, ich kann natürlich sehr gut verstehen, dass man mit einem großen Banger, wie Sheamus sagen würde oder Drew sagen würde, den neuen Start auf dem neuen Sender oder den Start auf dem neuen Sender ja, also zelebrieren möchte. Allerdings ist die Frage, ist Solo wirklich der Richtige dafür? Wäre es dann vielleicht nicht eher Jacob? Andere Sache, wenn Cody gegen Solo gewinnt, was safe passieren wird, überlegt man, ob man vielleicht bei den kommenden Pay-Per-Views dann Cody gegen Solo bringen wird. Unter uns, das Cody gegen Jacob. Unter uns, das wird Jacob natürlich auch verlieren. Damit ist die ganze Bloodline mehr oder weniger noch kälter, als sie derzeit eh schon ist. Ich finde die Bloodline bis auf Jacob wirklich kalt, muss man sagen. Genau wie ich Roman derzeit kalt finde. Und wenn dann Roman zurückkommt, dann fehlt er mit einer eiskalten Bloodline gewissermaßen, die alles gegen Cody verloren hat. Denn Cody wird den Titel, glaube ich, ganz sicher nicht verlieren. Das heißt, was man jetzt macht, ist für mich einerseits nachvollziehbar, dass du jetzt entsprechend zum Start auf dem neuen Sender ein großes Match bringst. Ob das nicht auf lange Sicht vielleicht kritisch sein könnte, sowohl in Bezug auf Cody und die Bloodline, als auch in Bezug auf die Bloodline selbst und schließlich in Bezug auf die Bloodline mit einer möglichen Fehde wieder gegen Reigns, wenn er zurückkommt, das weiß ich nicht. Deswegen würde ich das rüberspielen wollen, den Ball zu Chris. Und zwar erste Frage, wie hältst du Oder was hältst du von diesem Schritt? Und zweitens, was glaubst du, könnte das für Konsequenzen letzten Endes für unsere Bloodline haben, die, wie ich finde, derzeit eh so ein bisschen ja, am Struggle zu sein scheint?
Ja, also ich stimme dir da in dem letzten Satz auf jeden Fall zu. Die neue Bloodline tut sich ein bisschen schwer. Der Motor stottert und ich persönlich finde es irgendwie auch jetzt nicht großartig überraschend, denn man hat, finde ich, einfach die Rollen ein bisschen vertauscht. Ja, also Jacob Fatu wird ja jetzt nicht unabsichtlich so einfach vom WWE rausgeschickt und der liefert ja nicht auf eigenen Willen. Der wird wahrscheinlich von Triple H die Ansage bekommen, du pass auf, du bist ziemlich athletisch und siehst aber dafür aus wie ein absolutes Monster. Das kombinieren wir und mach bitte dein Ding. Das heißt, der wird das jetzt nicht auf eigenen Antrieb machen und das sieht natürlich super beeindruckend aus. Und auf der anderen Seite hast du halt diesen neuen Tribal Chief mit Solo Sikoa, wo es vielleicht kleine Ansätze gab. Ansätze, wo ich sagte, vielleicht. Aber man hat darauf nicht aufgebaut, nicht ein kleines bisschen. Also ein zu frühes Titelmatch, ein zu frühes Aufnehmen auch mit der Fehde mit Roman Reigns, wo Roman eigentlich relativ bald mal die Lage aufrechterhalten hat, was hier ein Main Event Star ist und was nicht. Und ich habe mir auch angeschaut, die Bloodline hat ja auch bei NXT irgendwie herumgetobt und da waren sie, glaube ich, ohne Solo unterwegs und da sahen sie zu dritt eigentlich ziemlich cool aus. Also so Jacob, der als Anführer und dann die Gorillas of Destiny, ja, um ihn herum, das sah eigentlich ziemlich cool aus. Ja. Also ich möchte nicht alles an Solo festmachen. Ja. Der Mann, finde ich, hat grundsätzlich alles so solide gemacht. Ich glaube, dass da einfach auch nicht mehr möglich ist, denn Stichwort Charisma, ja, kannst du dir nicht kaufen, kannst du dir auch nicht antrainieren. Und wenn du dann auch vom Skript her ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gebuckt wirst von Triple H und Konsorten, dann ist das hier das Ergebnis, ja. Ich glaube, es ist alles auch ein bisschen so ein Zeitthema gewesen. Ich hätte mir persönlich da auch mehr gewünscht, irgendwie so einen Jahresaufbau oder Halbjahresaufbau für ein mögliches Wargames-Match. Das wird es halt nicht spielen. Wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit für die Survivor Series und ich glaube auch, dass Roman Reigns bei der ersten Ausgabe von SmackDown zurückkehren wird beim USA Network und hier eingreifen wird. Und dann wird die Fehde bei der Survivor Series irgendwie aufgenommen. Ob das jetzt ein Multi-Man-Match ist oder ob das ein Singles-Match sein wird, weiß ich nicht. Denn es wird gemunkelt, auch The Rock scheint wohl relativ bald wohl sich wieder blicken zu lassen. Und dann wird die eigentliche Fehde wieder aufgenommen. Und da wird ja Cody auch im Moment einfach mal gepachtet und erwartet auf den Hollywood-Superstar und seinen eigenen Chef am Ende. Also bin ich da irgendwie enttäuscht, aber gleichzeitig bin ich auch irgendwo gewillt, mir anzuschauen, was aus einem Jacob Fatu hier rauskommen kann. Denn mein Gott, du hast die Original Bloodline sehr gut gebuckt und vielleicht wird es da auch eine Rückkehr geben. Ich weiß halt nicht, was für Roman Reigns geplant ist, großartig. Sein Booking, ja, hat man für mich irgendwie versaut, weil zwei Wochen dominieren und dann ein Angriff durch das Kommentatorenpult und er ist zwei, drei Wochen weg. Puha, für den Original Tribal Chief dann doch sehr schwach. Also fehlt mir so die Sachen, die die Bloodline ja zur Magie gemacht haben. Es fehlt der Paul Heyman, es fehlt so ein Sami Zayn und es fehlt halt einfach auch ein Tag-Team mit den Usos, das nicht nur gut im Ring ist, ja, sondern auch eine Vorgeschichte hat. Die Usos kamen jetzt nicht als tolles Tag-Team plötzlich rein. Jeder hat gewusst, dass sie eines der besten Tag-Teams der Welt sind, ja. Von daher hatte hier die neue Bloodline schon Ansätze und sie hatten Potenzial, aber man hat es irgendwie dahingehend verschwendet, dass man irgendwie alle links liegen hat lassen und Jacob Fatu hat aber sowas von ordentlich aufgeräumt, dass eigentlich jeder nur Bock hat, ihn zu sehen. So auch Cody Rhodes. Also man ist ja bei WWE offenbar diesbezüglich ja nicht blind. Man weiß, was hier abgeht. Also man ist sich dessen bewusst, wie man auch Solo darstellt. Von daher war vielleicht das auch nie der Plan. Nur Romans Rückkehr ja fast zu verbrauchen. Wie gesagt, ich fand sie nicht so toll tatsächlich. das überrascht mich dann doch. Also da hätte ich vielleicht dann doch gewartet auf den guten The Rock oder eben auf eine andere Situation, die sich ergibt. Also bleibe ich mal abwarten. Dieses Match nächste Woche. Steel Cage ist halt immer super schwer. Die beiden haben für mich ein okay Match damals geliefert. Das war okay, aber ob ich es nochmal brauche, eher nicht. Und ob das halt irgendwie so ein Match ist, das SmackDowns erste Ausgabe im Main Event füllt, ja, man freut mich für Solo, aber ich glaube nicht, dass es so stark ziehen wird tatsächlich. Also ich kann es hier auch nicht mehr mit einem stotternden Motor vergleichen. Diese Bloodline ist halt da. Und weißt du, da stehen dann so Hashtag DIY und Street Profits und du denkst dir, so einen großen Unterschied gibt es gar nicht. Und alle drei sind jetzt nicht so gut gebuckt. Da hast du bei der alten Bloodline natürlich sowas wie eine Aura gespürt. Die gibt es hier leider nicht. Ob man das retten kann, das ist eine andere Sache. Also ich würde es irgendwie nicht aufgeben, ungern. Ich bin ja ein großer Bloodline-Fan. Und ich finde ja da auch die Mitglieder nicht so schlecht gewählt. Nur die kamen nacheinander und ich finde, sie wurden dann super schnell fallen gelassen. Niemand durfte zu lange was zeigen. Nur Jacob Fatu ist hier halt einmal der schaltet das ganze Roster aus. Hätte man das besser verteilt, wäre ich hier einfach zufriedener gewesen. Und ein Mann, der die Ulla Faller trägt, das macht ihn halt einfach nicht zu einem Superstar. Dafür, da bleibe ich auch dabei, meine Damen und Herren, da hat man diese Ulla Faller nicht lang genug einfach aufgebaut. Da hat das Armband von CM Punk mehr Booking bekommen. Ja? Also, ich bin irgendwo zwischen enttäuscht, aber auch irgendwo noch so gewillt zu warten und zu schauen. Vielleicht, dass man da mich hookt und catcht. Vielleicht so mit einem riesen Plot-Twist. Weiß nicht. Vielleicht ist dieser Plot-Twist auch The Rock. Und vielleicht hilft er ja dieser Bloodline. Wer weiß. Das ist vielleicht auch das Letzte, was dieser neuen Bloodline irgendwie helfen könnte. Da, so zumindest sehe ich das.
Bin ich bei dir. Also, wo ich dir gerade zugehört habe, habe ich zuerst gedacht, also nichts kann diese Bloodline retten. Bis du gesagt hast, wir brauchen hier einen großen Twist. Und dieser Twist könnte entweder das Comeback von Reigns bei der Series sein oder eben, was du angesprochen hast, dass Rocky zurückkommt. Ob Rocky Zeit und Lust hat, derzeit zurückzukommen, muss man mal sehen. Es wird gemunkelt, dass da was im Busch ist. Da hat Chris schon recht. Aber das muss ja nun, ist ja nun keine Garantie. Aber das wäre tatsächlich etwas, was helfen könnte. Vielleicht sogar derzeit das Einzige. Mein erster Gedanke war, Mensch, Reigns bei der Series als Comebacker, der dann gegen die Bloodline turnt, könnte was sein, aber dafür war sein Comeback und sein Rausschreiben aus den Shows viel zu random, viel zu belanglos. Und das haben Chris und ich auch schon gesagt, aus unserer Sicht, das mag exklusiv unsere Sichtweise sein, aus unserer Sicht hat dieses kurze Comeback von Reigns viel kaputt gemacht, was seinem Hype sozusagen ausgemacht hat. Wenn er jetzt bei der Series kommt und die Sachen wieder gerade biegen würde und vielleicht auch Rocky kommt, der da sich mit Reigns anlegt oder was auch immer, dann wäre das zwar interessant, aber ohne Rocky würde ich es gar nicht so fühlen, weil dazu denke ich, oh, Reigns kommt und richtet die Dinge gerade, ja, hat mich eigentlich genauso wenig interessiert, wie sein Kurz-Comeback mich interessiert hat, gewissermaßen. Es werden auch viele Fans das natürlich komplett anders sehen. Aber ich denke tatsächlich, nach dem, was Chris gesagt hat, das Einzige, was hier das Steuer jetzt im Moment rumreißen kann, das ist Rocky. Also auch Roman kann es derzeit, glaube ich, nicht, weil dafür war sein letzter Auftritt, ich wiederhole mich da jetzt, für mich einfach viel zu farblos. Da stimmte wenig. Also es wirkte so, als ob ich mir das angeguckt habe, und ich quasi mittendrin aber nicht dabei war. Ich habe überhaupt nichts gespürt über weiteste Strecken bei Reigns Comeback und auch beim Rausschreiben nicht wirklich. Und was die Bloodline 2 angeht, bin ich voll bei Chris. Da waren sogar gute Ansätze bei. Ja, also Tongaloa, finde ich, hat ein wirklich gutes Debüt gehabt. Und, Entschuldigung, nicht Tongaloa, der hat gar kein gutes Debüt gehabt, der hat ja seinen Einsatz verpasst. Ich meine Tama Tonga, der hat ein richtig gutes Debüt gehabt und Jacob Fatu sogar großartig. Aber das reicht eben nicht. Also selbst wenn man es perfekt gemacht hätte, wäre die Bloodline 2 immer im Schatten der Bloodline 1 gewesen. Und das, obwohl Paul Heyman sich ja hier Emmy-reif präsentiert hat sozusagen. reicht eben vorne bis hinten nicht. Sprich, das Einzige, was jetzt meines Erachtens ziemlich sicher diese Bloodline retten kann, wäre das Comeback von Dwayne Johnson. Und da wird es auch jetzt nichts ändern, ob man jetzt wieder noch irgendwie neues Familienmitglied da reinhaut. Da kursieren ja die interessantesten Namen teilweise. Sorry, also das hat dann nur so einen Aufblähungseffekt. Das ist ein getretener Quark wird breit, nicht stark, sagte Goethe so schön. Und bei dem Level sind wir jetzt bei der Bloodline. Sprich, da muss jetzt irgendeine Initialzündung kommen, die Chris auch schon angedeutet hatte. Und Reigns ist sie vielleicht nicht. Vielleicht doch, muss man sehen. Rocky würde sie wohl sein, denn zumindest wird man sich jetzt an die Frage stellen, ja, Rocky und dann? Also was will er? Irgendwas wird ja passieren, hoffentlich. Denn auch wenn wir uns sehr drüber amüsiert haben, über die WrestleMania-Doku, wo Rocky quasi die Welt gerettet hat, wie er sich da selbst inszeniert hat, man muss ja sagen, war geil, ja. Man muss aber sagen, Rockys Run war überragend. Also der war so gut, dieser Run. Es war einer der besten Runs, die ich seit Jahren gesehen habe. Und wenn er sowas Ähnliches wieder rauszaubert, dann ist er vielleicht die Bloodline-Lebensversicherung. Das ist Clickbait pur, hau ich gleich mal in die Überschrift rein. Ja, Chris, ich gebe dir auf jeden Fall gerne noch die Möglichkeit für eine Replik dazu. Ich habe dir jetzt ja quasi nach dem Mund geredet gewissermaßen. Oder sind da noch ein, zwei Aspekte noch jetzt ins Spiel gekommen, nachdem
ich
es erzählt
habe? Nee, ich würde halt auf jeden Fall deine letzten Worte nochmal unterstreichen und sagen, dieser Run von The Rock war absolut fantastisch. Also ich muss sagen, immer wenn ich dran zurückdenke, erinnere ich mich, dass ich da Raw wirklich verfolgen auch wollte. Also ich habe echt gewartet auf dieses Segment, auch dieses Chicago-Segment im Regen, wo er ihn ausgepeitscht hat. Also wie man sagen würde, pures Kino, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, und ich fand tatsächlich auch dieses Gitarrensegment da, wo er da ein Liedchen getrellert hat mit dem Chor da oder so, das war auch super. Also da hat Rocky wirklich wirklich was draus gemacht. Und das sagen Chris und ich jetzt nicht als die größten Rocky-Fans, muss man dazu sagen. Also das ist dann auch legit. Ja, also da müsste man mal gucken, wie es bei SmackDown weitergeht. Ansonsten hatten wir auch da noch eine relativ normale Weekly. Es ging dann ja weiter mit einem Match, das teilweise übelst gebotcht wurde. Bayley gegen Tiffany Stratton. Sieht man auch in dem Highlight-Video schon, was da teilweise merkwürdig war und teilweise auch trotzdem sehr, sehr spektakuläre Moves, war aber alles in allem so Richtung, okay, wo geht's hin? Also es ist eigentlich das Fortführen einer Storyline, die jetzt hier kein großes Momentum aufgenommen hat. Bayley gegen Tiffy, irgendwann kam dann Nia raus, die Tiffany unterstützen wollte, hat so semi-funktioniert und Bayley hat dann tatsächlich nach dem Roseplant gegen Tiffany Stratton gewonnen. Da musste mir auch dann erstmal Cole erklären, was los war und er hat dann auf den Punkt gebracht, oh, das hat sich naja wohl anders vorgestellt, das ging nach hinten los. Aha, also man will hier wohl so ein bisschen die Spannung zwischen Tiffy und Nia Jax offenbar weiter verfolgen und Bayley ist da, muss man sagen. Ja, sie ist kein großer Faktor für irgendwas derzeit. Wir haben es häufig angesprochen. Da läuft es alles weiter, so wie man es in den letzten Wochen auch schon erlebt hat. Möchte ich gar nicht allzu viel zu sagen. Kevin Owens und A-Town Down Under, komme ich gleich drauf zu sprechen. Die hatten im Laufe der Show dann noch ein Triple Threat Match. Wobei, kann ich jetzt ja auch schon machen. Ja, also Owens hat Backstage sich den Trophäenschrank angeguckt des Teams, in deren Halle man zu Gast war. Ich will mal ganz kurz gucken, wo waren wir denn gerade? In Edmonton, damit man sich die Oilers, denke ich mal, angeguckt haben, die es ja dieses Jahr leider auch nicht geschafft haben. Ich habe geheult, ja, trotz des Oilers-Girl, das ja alles gegeben hat. Aber, ich bin ja wegen Dreiseitel immer so ein bisschen am Hoffen. Aber es sollte leider wieder nicht sein, trotz großartigem Comeback, aber das ist die falsche Sportart. So hat er sich den Trophäenschrank angeguckt, Grayson Waller und Austin Theory haben sich darüber köstlich amüsiert, du gewinnst ja gar nichts, ja, kannst die Trophäen nur angucken, gewinnen tust du gar nichts. Daraufhin sagt Owens, ja, bei euch sieht es ja auch nicht so wirklich gut aus. Und dann, ja, Cody und du, seid ihr überhaupt noch Freunde? Und sagte, oh, jetzt, ja, wir sind genauso gute Freunde wie ihr beide. Das war auch schon ein ziemlich cooler Spruch eigentlich. Kann man mal ein bisschen drüber nachdenken. Auf jeden Fall sagte dann Owens, pass mal auf, lass doch mal ein bisschen prügeln. Wir machen ein Triple Threat Match. Das fand später auch statt. Gab 10 Minuten, solides Match. Und Kevin Owens hat die im Laufe des Matches angedeuteten, einmal mehr, muss man sagen, angedeuteten Zwietrachtsansätze zwischen Theory und Waller am Ende dann auch ein bisschen ausnutzen können und den Sieg davongetragen. Allerdings haben die beiden dann am Ende sich dann wieder gefunden und haben dann Kevin Owens abgefertigt. Ja, mal gucken, wo uns das hinführt. Wirkte bis dahin alles, sag ich mal, nach solidem Storytelling. Wirklich nicht überragend, kein bisschen, aber solide runtergebuckt. Ja, und dann kam, ja, wollen wir sagen, ein Highlight. Es kam auf jeden Fall etwas, über das man sprechen wird können. Man wird es nicht müssen, aber man wird es können. Wir haben es auf jeden Fall sehr intensiv natürlich bei uns gemacht. Denn der gute Giovanni Vinci hat ja im Vorfeld einige Vignetten und Hype-Videos bekommen. Die waren auch absolut solide gemacht. Muss man wirklich sagen, da hat WWE, sag ich mal, ich will sagen, ordentlich Geld reingesteckt, aber hat sich auch nicht lumpen lassen. Das waren grundsolide, gute Vignetten, die, ja gut, Wirma Hahn hat sie auch gekriegt, also das muss jetzt nichts bedeuten, aber die waren eben jetzt da. Und man hat so ein bisschen dann dieses Debüt versucht, ja, mit Hype aufzufüllen. Was dann passiert ist, war schwierig, will ich mal sagen. Denn der Einzug von Giovanni Vinci hat ja sein Match gehabt, sein Debüt gegen Apollo Crews, Klammer auf, seit über 2 Jahren nicht mehr gewonnen, Klammer zu. Und der Eintritt war verwirrend. Also das Publikum wusste mit Vinci nicht viel anzufangen. Vinci selbst wirkte, das habe ich auch bei uns im Chat so reingeschrieben, er wirkte für mich bei dem Entrance wie in einem Videospiel. Wirklich, also es ist, als ob du irgendein Videospiel von WWE laufen lässt. Das war ein absolut Standard WWE-Videospieleinzug. Ich weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das war das Erste, woran ich mich erinnert gefühlt habe. Er hat genau die Signature zur richtigen Zeit gemacht, da mal abgeklatscht, da sich von einem Mädchen einen Kuss auf die Wange hat geben lassen, sich versucht zu freuen und überheblich zu wirken und war dann im Ring. So, im Ring hat er sich dann seiner Jacke entledigt, Ringrichter hat das Match freigegeben, Apollo Crews stürmte auf ihn zu, als Vinci die Jacke eben noch gar nicht richtig fertig hatte. Was war das, ein Crucifix? Keine Ahnung, hat er dann eingerollt, den guten Vinci, und nach, eigentlich, die Frage war, waren es überhaupt 5 Sekunden? Es kam mir noch weniger vor, hatte tatsächlich Apollo Crews gegen Giovanni Vinci gewonnen. Also das war mal Vince McMahon Booking für eine Person, die mal übelst in seiner Sicht versagt hat. Die Frage ist jetzt, ist das der Auftakt zu einer Geschichte? So, der Arrogante ist über seine eigenen, über seine eigene Selbstherrlichkeit gestolpert. Oder ist es schlicht und einfach, das war's jetzt für Vinci? Unter Vince McMahon würden wir jetzt wissen, das war's. Da er aber ja sagte, hey, ich war noch gar nicht fertig, so ähnlich wie damals übrigens, das haben wir schon mal gesehen, ja, Santino Marella im Rumble, ich war noch nicht bereit, ich war noch nicht drin. Ja, okay, kann funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob ein Giovanni Vinci Santino Marella ist. Und das ist wirklich deswegen schade, weil unser guter Fabian hier ja bei uns durchaus so seine Herzen hat. Wir verfolgen ihn ja schon ewig. Das tut uns natürlich weh. Chris, was war denn das da gerade?
Wie würde ich sagen? Das war nichts. Also ich werde halt nicht schlau aus WWE. Jetzt, und hier, ich kann jetzt schon mal sagen, egal ob Vince McMahon, Triple H oder Martin Scorsese, du rettest von Vinci nicht mehr aus diesem dämlichen Kack, den man gemacht hat. Ja. Die Situation ist die, wer kann mir ein Szenario nennen in der kompletten WWE-Geschichte, wo so ein Gimmick funktioniert hat, das im ersten Match nach 5 Sekunden verliert? Also vielleicht wird es eins geben, aber mir fällt ad hoc keins ein. Ich erinnere mich an Eva Marie, die hat auch solche Späßchen gemacht. Ja. Sie kam rein, war nie ready und hat die Matches fast nie angefangen und hat dann sofort verloren, entlassen.
Vielleicht James Ellsworth.
James Ellsworth,
aber
ja.
Aber der ist ja nur auch tragisch geendet, muss man sagen.
Ja, ich meine, gut, ja. Ich meine, er hatte
das
ja,
glaube ich, auch nicht anstreben, diese Karriere. Also.
Ich meine, Ellsworth hatte, glaube ich, ein WWE-Championship-Match gegen AJ Styles, von daher auch nicht schlecht. Und ich meine, ich glaube, wer noch? Emmalina, ja, wurde auch mit Promo-Videos quasi angedeutet. Sie kam raus, dann als es soweit war, hat gesagt, ja, ich bin nicht mehr Emmalina, das war's, entlassen. Also hier geht es, glaube ich, bei mir weniger darum, dass ich diesen Mann so persönlich schätze. Ich kenne ihn nicht, auch wenn er diese Verbindung zu unserer Seite hat, was sehr schön ist. Und aber der Mann, unabhängig davon, ist ja sehr talentiert. Der kann wrestlen, ja. Und ich finde, er hat es ja nicht so schlecht gemacht. Diese Promo-Videos, ich fand den Einzug jetzt auch nicht so schlecht, ja. Aber, man, so, weißt du, wohin willst du damit? Apollo Crews, 10 Jahre gefühlt nicht ein Match gehabt, rollt ihn ein. Natürlich du kannst recht haben. Jetzt kann man sagen, hey, ich war nicht bereit, Nick Aldis, gib mir ein Rückmatch und er besiegt Apollo Crews. Bei mir langt das nicht. Also ich bin durch, ja. Das geht so nicht. Das ist wie Karrion Kross gegen Jeff Hardy. Das ist so ein Genickbruch. Du rettest dich nicht mehr davon. Vor allem das Internet vergisst nicht. Das wird immer wieder mal ausgepackt, auch in meine Timeline. Von daher ist das so skurril. Und ich sag's immer wieder, meine Güte, was würde ich geben, so für Fragen an Triple H? So, schau, du investierst Geld in diesen Mann mit wirklich guten Vignetten. Er kann wresteln, das ist ein solider Superstar, auch am Mikrofon. Okay, sag, du splittest ihn vom Imperium. Was machst du dann? Du gibst ihm dann nochmal die Chance. Und der erste Gegner, der dir einfällt, ist Apollo Crews und ein Fuck-Finish mit 5 Sekunden? Also bei aller Liebe nicht. Dann brauchen sie auch nicht 20 Creatives. Dann melde ich mich, ja, nehme das Geld. Ich kann dir genau solche kreativen Geschichten auch auf dem Blatt klatschen, Triple H, kein Thema. Aber dann kann mir niemand sagen, dass das hier wirklich gutes Storytelling ist, in einer Show, die eine Stunde 30 quasi Show hat. Das geht nicht. Also da will ich auch nicht irgendwie so tun, als wäre ich positiv, beziehungsweise Triple H auch immer loben, das machen wir, glaube ich. Das hier finde ich einfach nicht gut, weil es nicht erklärbar ist. Und wenn alle sagen, ja, nächste Woche besiegt der Apollo Crews, kein Thema, reicht mir nicht. Man hat es versaut. Wie bringst du diesen Mann jetzt zu einem Gimmick und zu einem Superstar, wo die Leute nicht nur Höflichkeitsapplaus machen? Ah, er hat nicht mal ein erkennbares Theme wie bei Kevin Owens und Co., wo sie zumindest mal mit, wo es diesen Höflichkeitspop gibt oder mitsingen können wie bei Seth. Die werden klatschen und sich denken, ah ja, was macht der nochmal? War das nicht der geküsst wurde und dann sofort verloren hat? Ah ja.
Ich sag dir was, Chris, sie werden nicht mal das tun. Es wird gar keine Reaktion geben. Es gab diesmal ja schon kaum Reaktion. Ja. Und es wird das nächste Mal, das ist das Allerschlimmste, wenn du ausgebuht wirst, super, ja?
Ja,
aber wenn,
ja.
Wenn die Halle tot ist, wenn du an den Ring kommst, dann war's das.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich, weil das ist jetzt niemand, wenn du das jetzt mit, keine Ahnung, du holst den größten Free Agent, den es jetzt gibt von den Indies und gibst ihm dieses Gimmick. Vielleicht, ja, aber du hast halt mit Vinci schon davor nicht viel gemacht, ja. Keine Ahnung. Es ist super schade, weil unabhängig, wie gesagt, von der Geschichte zwischen Vinci und Fabian mit der Seite, das ist ein solider Superstar, den du einfach einsetzen kannst, wie du einen Waller oder Fury einsetzt. Die sollen einfach da sein, ja, und machen ihr Ding. Du kannst dich auf sie verlassen. Und ich glaube, dass dieses Gimmick einfach in dieser Zeit nicht mehr funktioniert. Vielleicht vor 20, 30 Jahren lachen die Leute drüber und denken sich, hahaha, was macht denn der wohl nächste Woche? Aber jetzt ist das irgendwie so lame, finde ich. Aber gut, das ist meine Meinung. Wer weiß, vielleicht feiern es die Leute.
Ja, bin ich aber bei dir. Das Gimmick kann manchmal funktionieren, aber da muss wirklich alles zusammenkommen. Ich bleibe auch dabei, dass man das mit Baron Corbin noch deutlich länger hätte strecken können damals, das Obdachlosen-Gimmick. Aber das war auch irgendwie, ich meine, Corbin war ja schon ein Stück weit made. Corbin war ja schon der, den alle doof finden und hatte auch da schon Opa Kurt in Rente geschickt zu der Zeit. Also der kam ja von einem gewissen Weg. Und da fand es man ja gut, wenn er diesen dusseligen Schrott gemacht hat. Zumal er auch großartige Mic-Skills hatte. Also Corbin ist am Mic, bleibe ich immer noch dabei. Oder damals war er wirklich großartig, was das angeht. Aber da kommt Vinci eben nicht her von dieser Sache. Man hat es versucht anzudeuten. Ja, er war ja auch NXT-Champion zweimal. Tag-Team-Champion, haben sich dann noch verbessert, weil sie da, ich glaube Barrett war das, der da so ein bisschen, ihn so ein bisschen pushen wollte. Aber da, das ist alles... wenn man die Story sieht, die Frage wirklich, ich kann mir keinen Reim draus machen bis jetzt. Vielleicht gibt es noch eine Erklärung. Ich bin da genau wie Chris ein bisschen skeptisch. Zumal man auch bei WWE gehört hat, Insider sind ja immer sehr gut informiert, dass auch im Creative-Bereich man absolut unglücklich war mit der Art und Weise, was da passiert ist. Was dann auch wieder kein Indiz dafür ist, dass da der große Masterplan hintersteckt. Und wie Chris schon sagte, selbst wenn der da wäre, ist es sehr fraglich, ob das fliegen würde, diese Geschichte hier. Also insofern, wenn ich in Wahrscheinlichkeiten operieren würde, so locker mal fröhliche 80%, dass das hier, dass der Drops gelutscht ist, was das angeht. Und das ist schade. Das kann man tatsächlich sagen, es ist schade. Wenn Chris und ich ja auch gesagt haben, da hätte Giovanni echt einen Weg gehabt, den er hätte gehen müssen, bis er damit overgekommen wäre. Er hätte es schaffen können, aber jetzt glaube ich, nun ist der Ofen vielleicht tatsächlich aus. Also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir ihn diese Woche bei SmackDown überhaupt wieder sehen werden, um das mal so zu sagen. Und selbst wenn er Cruz besiegt, who cares? Ja, also wen interessiert es letzten Endes? Da musst du jetzt wirklich schon, Scorsese wird nicht reichen für Chris. Keine Ahnung, vielleicht kann Christopher Nolan das noch retten, aber der hat ja auch nicht so tolle Filme zuletzt gehabt. Also Tenet war ja, wenn ich bis heute nicht schlau aus dem Kram. Also das war für mich mein Tenet hier, das wrestlerische Tenet. Ich gehe raus, nur dass Tenet viel zu lang war und das hier viel zu kurz, aber ich gehe aus beiden Vorführungen mit einem absolut fragenden Gesicht raus. Ja, der Rest ist schnell erzählt, weil Standard. Ja, wir haben L.A. Knight gehabt, der am Ring war und sich mit Carmelo Hayes unterhalten hat. Carmelo Hayes sagte, hey, ich bin doch auch ein toller Champion-Anwärter. Ich habe ja gegen Andrade zweimal gewonnen. Andrade kommt raus und sagt, ja, ich habe auch schon gegen Hayes auch zweimal gewonnen, deswegen bin ich auch toll. Hat dann Spanisch geredet. Knight sagt, keine Ahnung, ich kann kein Spanisch, aber dein Tonfall gefällt mir nicht. Und dann gab es da noch so ein bisschen Gebäsche, aber am Ende des Tages war es dann vorbei. Also hier schreit viel nach Triple Threat. Mal gucken, könnte wrestlerisch durchaus gut werden, aber bitte macht es noch irgendwie oder versucht es ein bisschen heißer zu machen. Zum Beispiel hat Andrade auch darauf hingewiesen, dass er schon mal US-Champion war. Glaubt mal nicht, dass ich das gewusst hätte. Ich weiß gar nicht, wann. Wann war Andrade denn mal US-Champion, Chris?
Weißt du ich das? Ich glaube, irgendwie, als er noch mit Selina in seinem ersten Run unterwegs war. Okay. Ich könnte dir jetzt echt kein einziges 18, Match
19, von 20, irgendwie so muss das dann ja gewesen sein.
Ja. Aber das ist schon, da müsstest du schon wirklich Hardcore-Fan sein, um das wirklich noch, aber noch mit diesem alten Gürtel. Also, ja, genau.
Dieser amerikanischen Version sozusagen.
Ja, genau.
Ja, okay, das ist dann also wirklich schon long time ago. Was hatten wir noch? Chelsea Green darf auch mal gewinnen gegen Mia Yim. Mischen nennt sie, wie ihr sie wollt. Ja, das war dann auch relativ, keine 4 Minuten, da war der Drops gelutscht. Und im Main Event hat dann die Bloodline tatsächlich gewonnen. Waren übrigens auch keine 11 Minuten, also auch relativ knapp. Klar, man muss ja ein bisschen die Bloodline stark machen für kommende Woche, für den großen Titelkampf, den Solo gegen Cody bekommt. Ja, und da wird, denke ich mal, der gute Roman auch nicht eingreifen, wenn wohl erst bei der Series. Andererseits, meine Güte, das wäre doch mal etwas, worüber man spricht, wenn man beim Debüt auch Roman Reigns wieder zurückkommen lässt. Andererseits, so lange ist der jetzt auch noch nicht weg, dass das knallen würde. Aber meine Güte, derzeit vermag ich wenig vorherzusagen bei WWE und wird deswegen das blaue Wunder beenden und rübergehen zur roten Gefahr.
Ja, vielen Dank. Und die rote Gefahr hat sofort gleich am Beginn der Show geliefert. Das kann ich vorweg sagen. 8-Person Mixed Tag Team Street Fight. Die Wyatt Six gewannen gegen American Made, also Chad Gable, Brutus Creed, Julius Creed und Ivy Nile. Es war eine Fehde, die jetzt schon länger läuft. Anfangs mit Bo Dallas, Uncle Howdy und Chad Gable. Aber das hat sich dann ein bisschen weiter erweitert. Wir haben die Wyatt Six kennengelernt mit der Zeit. Und ihre Gründe. Aber das hier, das war ein gutes Match. Vor allem, man hat jetzt einen Streetfight nicht wie unter Vince McMahons letzten Jahren gemacht. Okay, ein Kendo-Stick und ein Stuhl auf den Rücken, sondern man hat hier ordentlich ausgeteilt. Und es hat Spaß gemacht. Also es ist hier wirklich eine Match-Empfehlung. 17 Minuten und die Wyatt Six gewinnen. Ob das jetzt tatsächlich das ist, was man mit den Wyatt Six hätte machen können langfristig, weiß ich nicht. Ich denke mal, sie sind da, wo man mit so einem Stable hingeht. Was ich positiv hervorheben möchte, super viele Superstars sind in diesem Stable, die keine Matchzeit bzw. Showzeit bekommen würden. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Solche Stables sind noch dafür da. Und sie machen keinen Hokuspokus. Ich glaube, das war das, wo, glaube ich, viele Angst hatten. Aber ich werde einfach das tolle Debüt irgendwie nicht los. Und das hat mich damals echt gefesselt, hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht habe ich auch zu viel erwartet, aber jetzt sind sie, glaube ich, so drinnen und ich bin gespannt. Ich denke, die Fehde muss jetzt eigentlich zu Ende sein und bin gespannt, wen sie sich als nächstes krallen werden. Aber das war eigentlich so eine saubere kleine Fehde mit einem Abschluss, der positiv für die Wyatt Six ausgegangen ist. Und Chad Gable hat jetzt sein eigenes neues Stable und die passen alle, finde ich, ziemlich gut dazu. Von daher, alles Paletti hier, muss ich sagen.
Bin ich bei dir, bis auf die Tatsache, dass Gables Stable gleich mal verloren hat zu Beginn. Das ist jetzt nicht so glücklich. Da hätten sie sich auch, also muss man ja sagen, sie hätten ja auch random irgendwen anders angreifen können, da im Locker-Room. Man kann jetzt sagen, klar, wir nehmen jetzt alle die ihre Familie da im Stich lassen und verraten und bla bli blub. Deswegen passt das schon mit Chad Gable. Aber wie gesagt, das ist für mich einfach ein bisschen unglücklich, weil das Gable-Stable ist jetzt ein bisschen angeditscht, was schade ist, weil ich da tatsächlich ein bisschen was drin sehen würde. Mhm. Ist auch jetzt noch nicht erledigt, ne? Also nicht falsch verstehen. Was für mich aber erledigt ist, ist Otis und Konsorten. Das ist für mich einfach durch, das geht nirgendwo hin, darüber reden wir vielleicht auch gleich noch. Aber was die Wyatt Six angeht, das ist okay. Das finde ich auch, das ist absolut in Ordnung.
Genau, und ich denke, das American Made Stable kannst du jetzt trotzdem da rausziehen. Sie müssen halt konsequent gewinnen. Das ist so nochmal das Wichtigste. Weiter ging es, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Segment jetzt nicht so gefühlt, aber wir nehmen es trotzdem. Finn Balor kommt heraus und er ist in einer Fehde mit Damian Priest, hat ihm ja das quasi Titelmatch gekostet. Und sein Grund ist eigentlich einer, den jeder nachvollziehen kann, denn es ist so passiert, Balor wollte ja auch World Heavyweight Champion werden, aber Priest hat ihn doch das ein oder andere Mal auch daran gehindert. Ja? Und deswegen möchte er das Ganze klären, am besten bei Bad Blood. Und da hat sich Damian Priest nicht lange bitten lassen, kam auch heraus, hat gesagt, okay, ich akzeptiere, aber eigentlich habe ich Bock, dir jetzt in den Arsch zu treten. Und es kam dann zum Brawl, aber natürlich, der neue Judgment Day ist überzahltechnisch überlegen. Rhea kam auch raus, aber auch sie wurde schnell dann von Liv platt gemacht. Und es gab da so eine Szene, wo sich dann Damien vor Rhea quasi dragt und sich dann quasi diese ganzen Krückenstöße abholt, um sie zu schützen. Bis dann Jey Uso herankommt. Der ist ja jetzt irgendwie in einer, ich möchte nicht sagen Liebesfehde mit Rhea Ripley, aber da deutet man ein bisschen was an. Und er hat dann quasi den Save gemacht. Bei Bad Blood gibt es also irgendwie Liv Morgan gegen Rhea Ripley, glaube ich, Women's World Championship Match. Und es gibt Damian Priest gegen Finn Balor. Bei mir hat sich Finn Balor jetzt nicht großartig verändert, jetzt nach diesem Heel-Turn. Ich glaube, es war mal wichtig, dass er sich auch dazu äußert. Aber keine Ahnung, mir fällt kein anderes Wort ein als langweilig. Er war einfach zu lange so dieser Sidekick und zu lange irgendwie mit Kalito am Herumzocken Backstage. Und jetzt plötzlich will mir die WWE weismachen, dass ich den ernst nehmen muss, ja. Auf der anderen Seite steht halt ein Damian Priest mit einer tollen Regentschaft im Rücken, mit einem Sieg im Rücken, mit einfach tollem Booking im Rücken. Also das ist ein Mismatch. Das ist jetzt nicht so wie Roman Reigns und Solo Sikoa, aber es ist schon so ähnlich. Also ich sehe überhaupt keine Chance für Finn Balor. Und Damian wird wohl die Fehde dann bei Bad Blood gewinnen. Wie es bei Rhea und Liv aussieht, das ist so schwer zu sagen im Moment. Also ich fand ja das Mixed Tag Team Match bei Bash in Berlin eigentlich ziemlich ordentlich. Aber das ist halt auch auserzählt, finde ich. Und da bin ich irgendwo vielleicht einfach nur mal gespannt und lasse es auf mich zukommen. Liv und Dominik machen das eigentlich ganz ordentlich. Sie hat ihm ja dann auch geholfen später bei einem Match und sie necken das Publikum mit ihren kleinen Küssen und Streichleinheiten. Das ist auch okay. Das finde ich okay, aber Balor, da hast du halt zu wenig gemacht, Mann. Das waren Ja, das war einfach ein Dude, der hat sich die Hotelkarte von Liv geschnappt, wurde wohl abgeblitzt, hat dann aus Trauer mit Kalito Äpfel gegessen und WWE 2K gezockt und dann ist er heel geturnt. Also ein bisschen zu wenig für ein Pay-Per-View-Match, finde ich. Aber gut, du kannst so Damien auch einen Sieg geben erneut. Und wer weiß, vielleicht ein Titelmatch wieder gegen Gunther. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen auf einem Damien Priest-Type-Train, ähnlich wie bei Drew McIntyre damals, die Aktie steigt. Aber man gerät ein bisschen in Gefahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass das hier alles einfach auserzählt ist.
Ja, das denke ich ja auch schon seit längerem. Ich bin bei Priest ja nicht auf dem Hype-Train. Ich finde, er macht das gut. Du bist da deutlich gehypter als ich. So ähnlich wie Drew, und Drew mag ich ja auch. Am Ende sind es eben nicht meine Guys sozusagen. Aber ich verstehe natürlich, dass Priest over ist. Der hat sich auch also selbst gemacht sozusagen. Das finde ich auch klasse. Und er soll das bitte jetzt auch genießen. Und das passt schon, dass der da over ist. Mit Stalking Finn wird das nichts mehr. So oder so bei mir nicht. Aber generell ist das Ganze, beim Wrestling gilt die Regel, was over ist, ist over. Und damit solltest du gehen. Hat Vince viel zu selten gemacht. Hunter macht es. Er gibt den Fans wirklich so viel von Bloodline, was erzähle ich denn da? So viel von Judgment Day, den Terror-Twins, wie sie ja jetzt gerne heißen und so weiter und so fort. Es kommt Jey Uso auch noch in the Mix. Das ist Netflix-Ding. Also haben wir schon gesagt, ist so ein Vorgriff vielleicht auch auf Netflix. Und das ist super. Wenn es over ist, musst du damit gehen. Ich habe schon längst den Überblick verloren, wer wann, wie, wo, was mal gemacht hat. Es interessiert mich auch überhaupt gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Es ist ein knallbuntes Spektakel. Wenn es dann ein Match gibt, dann wird mich WWE schon, wenn es drauf ankommt, kurz einnorden, wer da wem jetzt irgendwie die Freundin ausgespannt hat oder ob Dominik's Bart wieder gewachsen ist oder so. Das werde ich schon dann irgendwie beigepult bekommen. Und dann ist es in Ordnung. Also mich hat das Ding verloren, muss ich deutlich sagen. Aber ich will es jetzt auch nicht schlecht machen, weil es ist genau das repräsentiert, was die Fans wollen. Und dann ist das okay. Ne? Und die machen es ja auch alle gut. Das will ich ja auch gar nicht irgendwie abstreiten. Jeder spielt seine Rolle da solide. Mhm. Und auch Finn in der Rolle, die er da hat. Er hat den schwersten Stand, aber er macht das, was man von ihm erwartet. Und Rhea und Damien sind derzeit eben einfach over. Und das ist dann auch toll. Soll man damit gehen? Und den Leuten gefällt's. Also was soll ich da groß rumkrakehlen?
Ja, das wollte ich eben auch sagen. Die Fans sind da wohl drinnen. Also das ist jetzt nicht nur, ja, wir schauen uns das mal an, à la Giovanni Vinci, sondern die wollen das auch sehen. Von daher absolut in Ordnung. Ja, und dann war es soweit. Es wurde ja angekündigt, random auf Social Media, Bret the Hitman Hart wird anwesend sein. Und er kam auch raus, so viel Jubel, ja, eine der größten Legenden, ich muss sagen, immer noch. Super enttäuscht, dass ich echt ihn komplett verpasst habe. Also so komplett. Ich rechne WrestleMania 26 gegen Vince McMahon definitiv nicht zu seiner Karriere.
Das war auch eine Katastrophe.
Das war eine absolute. Das war von vorne bis hinten eine absolute Katastrophe. Auf jeden Fall, er kommt raus und die Fans freuen sich und er schnappt sich das Mikro. Weiß nicht genau, wo die Hardcam ist, aber das ist ziemlich egal. Ace Bret, der Hitman Hart. Und er sagt, ja, also als ich in meiner Zeit war, habe ich wirklich mit Ehre gekämpft. Und vor allem als kanadischer Champion war es immer so, dass man den Titel ständig verteidigt. Und das war dann wohl Grund genug für den World Heavyweight Champion Gunther mal herauszukommen, der ja letzte Woche eine Herausforderung abgelehnt hat von einem gewissen Sami Zayn. Er kommt raus und sagt, du, Bret the Hitman Hart, also es ist ja wirklich eine Ehre, dass du hier bist. Also ich habe dich ja immer gut empfunden, aber du warst halt immer so die knappe Nummer 2 bei mir, ganz knapp nach Bill Goldberg.
Und das war gut, muss ich sagen, also grenzwertig.
Das war so genial, also natürlich kennt man die Geschichte mit Goldberg und Bret Hart, glaube ich, muss man nicht drüber reden. Auf jeden Fall hat dann auch Sami Zayn genug gehabt von diesem respektlosen Verhalten und hat auch nochmal angedeutet, dass er eigentlich hier noch immer da ist und er der Grund ist auch, dass diese große Regentschaft, die Intercontinental Championship Regentschaft damals zu Ende gegangen ist und er möchte Gunther gegen Sami Zayn 2 um die World Heavyweight Championship. Wurde auch von Brett irgendwie unterstützt. Ja, sei kein Feigling, Gunther. Aber der hat gesagt, du, wir sind hier natürlich auf jeden Fall unter großen Champions. Also Brett, der Hitman Hart und auch Gunther. Du bist aber nicht auf dieser Wellenlänge. Deswegen, mein Freund, ist die Antwort immer noch ein Nein. Und Gunther ging raus, aber er hat sich dann doch ein bisschen triggern lassen von Brett und wollte ihn quasi angehen, ja. Hat aber viel Sicherheitsabstand gelassen, war noch außerhalb des Ringes. Sami Zayn kam raus und es gab dann einen Brawl. Und dieser wurde dann aufgelöst und Gunther hat sich dann mit seinem Titel zurückgezogen. Also, ich fand es ganz, ganz okay. Also, ich bin mir nicht sicher, es hieß ja, Brett ist irgendwie auch nicht so gesund irgendwie, dass er fast es auch nicht geschafft hätte zur Show. Keine Ahnung, es war jetzt auch keine Promo, die viel gesagt hat, aber natürlich hat man es gut genutzt. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Mann wirklich gerne zurückkommt zur WWE. Irgendwie kommt er mir immer angepisst vor, aber das kann irgendwie nur meine Meinung sein. Zayn fühle ich noch immer nicht tatsächlich, weil auch wenn er Gunther damals besiegt hat, ich weiß nicht, das wäre jetzt nicht so den nächsten Gegner, den ich mir für Gunther wünsche. Am Ende wird es ziemlich sicher bei Bad Blood stattfinden. Und ja, ein weiterer Sieg für Gunthers Regentschaft, die noch immer für mich so ein bisschen sich sucht, aber zumindest lässt man diese Ich-komme-aus-gutem-Haus-Geschichte. Er verarscht die Legende und empfindet Sammy nicht auf seiner Wellenlänge. Das ist okay, er hat auch ein gutes Schmunzeln, das hat mir gefallen, wie er vorher auch darüber gelacht hat, weil er gewusst hat, was er sagen wird. Ist okay, man kann das so machen. Also man wartet irgendwie auf vielleicht CM Punk, keine Ahnung, und wird dann quasi Sami Zayn als Übergangsgegner nehmen. Das wird ein gutes Match auf jeden Fall und Gunther kann sich quasi dann die Revanche nehmen.
Ja, also ich bin auch bei dir. Ich fühle das mit Sami Zayn nicht. Das Match wird gut, aber es wird mir wohl nicht so viel geben, glaube ich. Aber also ich fand, Sami Zayn sah irgendwie aus, kann das täuscht auch irgendwie so wie Papa Schlumpf diesmal. Also obwohl er sich gar nicht groß verändert hat. Irgendwie kam er bei mir diesmal ganz anders rüber als sonst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das war so mein erster Gedanke. Papa Schlumpf, der in Farbtopf gefallen ist oder so. Keine Ahnung. Ich habe mich oft genug über Sami Zayn ja schon geäußert, wann ich ihn überragend fand. Und im Moment ist er so, glaube ich, er reitet immer noch auf einer Welle. Er ist immer noch over und das freut mich auch. Aber ich fühle es tatsächlich auch nicht. Was ich gefühlt habe, war tatsächlich Bret Hart. Und ich war froh. Ich fand, er sah echt gut aus. Also von wegen, es hieß ja, er sei angeschlagen und so. Aber ich habe mal geguckt, er ist 67 Jahre alt mittlerweile. Und hat ja nun auch einiges gesundheitlich mitgemacht, was man so gehört hat. Und so richtig top wird er nie wieder gesund werden. Also Brad gehört ja auch zu der Generation, die wirklich Raubbau am Körper betrieben haben damals. Also er ist ja genau die Generation, die Steroid-skandalmäßig was gemacht hat. Und wenn man ihn sich anguckt, also er ist 1,83 groß, das ist ein Worker vom Herrn, aber ich glaube, das war so die Zeit, wo du kaum durchgekommen bist, ohne Müsli sozusagen zu essen. Yeah. Und dann noch die Sache mit dem Kick von Goldberg, hat ihm dann auch, glaube ich, dann ordentlich einen gegeben. Also was heißt ordentlich? Wir wissen, was das gesundheitlich mit ihm gemacht hat. Und deswegen war ich wirklich happy, dass er einigermaßen wirklich gut aussah, fand ich, im Ring. Also das sieht besser aus als der Undertaker. Das sieht ja bei ihm teilweise kritisch aus, wenn er im Ring rumläuft. Ich glaube, bei Brett ist es immer so eine Sache, wenn er zu WWE kommt. Es wird immer sich anfühlen wie Homecoming auf der einen Seite und immer so ein bisschen wie, oh Gott, was haben die mir teilweise noch hier angetan in dem Laden. Vince ist weg, das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, dass er jetzt wiedergekommen ist, aber es ist eben, wie es ist. Und ansonsten ist Brett, glaube ich, also es ist so wie Hulk Hogan. Die kommen nicht aus ihrer Haut, die Leute von früher. Brett hat das Wrestling und das Kayfabe gelebt. Und ich finde, man hat es auch jetzt wieder gesehen. Also er kommt da nicht weg. Ja, also dieses, ich war ein Fighting Champion. Ich habe den Titel immer verteidigt. Und das hat er auch. Das war ein Working Horse vor dem Herrn seiner Zeit. Also der hat damals mit Shawn Michaels in den frühen 90ern WWE durch die schlimmste Phase gebracht, muss man ganz deutlich sagen. Ja, und man hat es ihm dann ja auch wirklich sehr gut gedankt. Grüße gehen raus Richtung Montreal. Also, das spürt man bei ihm eben. Und alles, was der Typ sagt, ist genauso Promo, wie es ernst gemeint ist, glaube ich. Und das kam diesmal auch wieder richtig rüber. Er hat das mit Gunther ganz gut gemacht. Das wirkt dann immer so, man muss bei Brett immer so, es fühlt sich so an, ja, Brett, wir verstehen es ja auch. So, ja, aber früher haben wir gekämpft, das klingt ja wie ein Feigling jetzt, dass du hier weggehst, du willst ja gar nicht antreten und so. Das ist Oldschool Brad, genauso wie ich mich dann ein bisschen peinlich berührt fühle, ist mein Herz auch erwärmt. Also ich habe viele Matches von ihm gesehen und die waren, die kann man fühlen. Die sind zwar teilweise, die sind technisch immer stark, manchmal natürlich auch so ein bisschen wie bei Daniel Bryan bei WWE, ein bisschen redundant, stellenweise in der Art der Execution, ja, aber das sind kleine Schmuckstücke teilweise und deswegen bin ich da nie so richtig objektiv. Ich fand es wirklich ganz gut. Man hat auch, glaube ich, gesehen, dass Gunther hier sich, dass er da so Respekt und Ehre gefühlt hat, dass er mit Brad diese Promo machen durfte. Dieses Ding mit Goldberg wird safe abgestimmt gewesen sein vorher. Also da versteht Brad auch keinen Spaß sonst. Also das mag der überhaupt nicht, wenn man ihm da irgendwie komisch kommt. Und ja, also Brad ist einer von den Legenden, die jetzt langsam ja immer sukzessive aussterben. Der hat wirklich die, die Fury Road besucht. Also der musste wirklich da im Dungeon von seinem Vater, ja, die Storys sind ja bekannt, was der da einstecken musste. Und der hat, glaube ich, schon sein Tribut körperlich gezollt, bevor er überhaupt das erste Mal im WWE-Ring stehen durfte. Also das ist, weiß ich, also das ist für mich noch so die alte Ära, wo wirklich, boah, das war, they meant it, sozusagen. Das war something else.
Ja, nee, da hätte ich gern irgendwie auch was mitbekommen damals, weil das war wahrscheinlich auch einfach was ganz anderes. Und ja, also man merkt, die Fans lieben ihn. Also ich glaube, das war denen ziemlich egal, was er sagt.
Ja.
Und die haben das einfach gefühlt.
Ja.
Fühlen, ob wir die Fehde fühlen, die wir als nächstes besprechen, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall kommt Drew McIntyre heraus. Und sofort gibt es hier einen Punk-Chance und es nervt ihn ein bisschen. Aber er sagt, du, also liebe Leute, dadurch, dass ihr die CM Punk Chance raushaut, erinnert es mich natürlich positiv an das, was ich ihm letzte Woche angetan habe. Ja, also schön und gut, dass er mich im Strap-Match besiegt, aber vier Ecken nacheinander zu berühren, das ist nicht so groß wie den Titelverlust. Und es ist auch nicht so groß wie der Vorteil, den er hat, nämlich den Grund, beziehungsweise auch das Lob oder das sein größtes Karriereereignis, dass er CM Punks Karriere nämlich beendet hat. Auf jeden Fall hat er dann noch irgendwie so einen Film beworben, aber es gibt einen Mann, den wollte er nochmal ansprechen und das ist Wade Barrett, einer seiner engsten und fast einzigsten Freunde, ja, auf einen Mann, den er eigentlich hört und den sogar beruhigen kann, wenn er komplett durchdreht, aber die Sache in der letzten Woche, wo er quasi ihn davon abgehalten hat, Punk weiter zu verprügeln, das hat ihn nicht wütend gemacht, das hat ihn enttäuscht. Und deswegen hat er gesagt, Wade, also wenn du dich nochmal einmischst, dann werde ich nicht enttäuscht sein, sondern wütend und ich werde was dagegen unternehmen. Wade Barrett hat sich aufgestellt und hat sowas wie eine Auseinandersetzung angedeutet. Ja, viele fordern schon sofort, ja, McIntyre gegen Wade Barrett. Dazu wird es natürlich nicht kommen. Unterbrochen hat Adam Pearce diese ganze Geschichte. Er hat gesagt, du, entspann dich, Drew. Wir wissen doch alle, du willst nicht gegen Wade Barrett antreten. Du willst natürlich vielleicht noch einmal gegen CM Punk antreten, denn nicht so, wie du glaubst, dass du seine Karriere beendet hast. Nee, ganz im Gegenteil, Punk ist am Damm und er möchte noch ein Match gegen dich. Er hat zwar geglaubt, nach einem Strap-Match ist es vorbei, aber du hast ja ziemlich eindeutig dargestellt, dass es noch nicht vorbei ist. Und deswegen, wenn du dabei bist, Drew, machen wir nochmal Punk gegen McIntyre Teil 3. Also ja, gut, damit unterschreibst du natürlich das Ende von CM Punk. Und der General Manager hat gesagt, du, kein Thema. Punk hat zugestimmt, du stimmst zu. Deswegen Bad Blood, McIntyre, Punk, Hell in a Cell. Das, was wir schon erwartet haben, Teil 3. Ich muss sagen, es passt auf jeden Fall ins Bild, so eine Blutfeder in Hell in a Cell zu beenden. Ich denke mal auch, dass das ein anderes Hell in a Cell Match sein wird, mittlerweile unter Triple H. Wir können da ziemlich sicher auch Blut erwarten. Und am Ende wird wohl CM Punk overgehen, um vielleicht dann der nächste Gegner von Gunther zu werden bei der Survivor Series. Ja, eine normale Promo von McIntyre. Ich fand die Situation mit Wade Barrett eigentlich ganz interessant, dass man das aufnimmt. Adam Pearce macht das auch ganz ordentlich. Und wir bekommen dann diesen letzten Part. Also meiner Meinung nach müssen sie eigentlich nicht mehr viel machen. Also ich wäre eigentlich dafür, dass McIntyre einfach Woche für Woche irgendwelche Leute verprügelt. Danach sagt, ja, das, was ich dem angetan habe, mache ich auch mit CM Punk. Und irgendwann ist Bad Blood und sie verprügeln sich einfach bis aufs Blut in dieser Zelle und dann ist das Ding erledigt. Ja, also wie gesagt, die Kette ist zerbrochen, kann man nicht mehr retten. Das ist also, darum geht es schon gar nicht mehr, sondern die beiden sollen diese Fehde jetzt endgültig dann zu Ende bringen.
Ja, bin ich bei dir. Also Punk muss auch overgehen, glaube ich, wenn er noch dann woanders hin gepusht werden sollte. Und das wird er ziemlich sicher und sehr gerne auch gegen Gunther. Das wäre schon was. Ich weiß gar nicht, hat Wade Barrett irgendeine Karriere beendende Verletzung? Er hat ja nach 2020 immer noch mal ein bisschen auch geworkt. Also ich weiß jetzt nicht, ob er nicht mehr will oder ob er von Arzt her nicht mehr darf. Das ist an mir vorübergegangen. Das würde ich tatsächlich gerne sehen. Wenn Barrett halbwegs fit ist, Barrett gegen Drew, das hätte was. Also Barrett ist ja auch noch nicht so alt, ja, 44, da ist ja Punk älter. Und warum eigentlich nicht? Also, hätte ich tatsächlich Lust drauf. Aber wird wohl eher nicht passieren, glaube ich auch. Ja, ich hoffe auch, dass es dann vorbei ist mit Drew gegen Punk, weil die Fehde, sag ich mal, ist matchtechnisch noch nicht da, wo sie storyline-mäßig ist, nämlich auserzählt. Und jetzt sollte man auch matchtechnisch, denke ich, auch nachziehen. Bin ich bei dir.
Genau. Weiter ging es dann noch. Also wir hatten ein Fatal 4-Way-Match, um den Herausforderer Nummer 1 auf Bron Breakers Intercontinental Championship zu ermitteln. Gewonnen hat die neue Flamme von Rhea Ripley, Jey Uso. Und zwar hat er gegen Pete Dunne, Braun Strowman und Ilya Dragunov gewonnen. Und Strowman wurde dann noch auseinandergenommen von einem zurückkehrenden Bronson Reed. Also da wird man wohl diese Fehde wieder aufnehmen und den großen Push von Reed vielleicht weiter fortführen. Breaker gegen Jey Uso, wahrscheinlich auch wieder bei Bad Blood. Ist okay, Uso ist over, muss ich sagen. Ja, die Fans machen da gern mit. Er ist auch in der Fehde involviert mit den Terror Twins und den Judgment Day. Der macht so sein Ding, das ist okay. Und Breaker bekommt einen Gegner, quasi Heel-Face-Aufteilung ist klar, den er dann bei Bad Blood besiegen kann. Ich habe da eigentlich nichts dagegen. Und er ist da, sage ich mal, Breaker. Man macht es, glaube ich, nicht so schlecht, indem man ihn jetzt sogar ein bisschen raushält aus der In-Ring-Action. Das habe ich mir eigentlich ein bisschen so bei Tiffany Stratton erhofft, dass man sich nicht satt sieht an ihren sehr spektakulären Moveset. Das hat man irgendwie ziemlich vergeigt. Sie ist für mich ziemlich down im Moment. Aber Breaker, ja, er hat den Titel, wartet auf seinen Herausforderer und das wird ein solides Match und das wird er dann am Ende auch gewinnen und die Regentschaft geht dann weiter. Von daher, ich muss sagen, ich fand diese Raw-Ausgabe besser als letzte Woche. Ich fand sie auch besser als SmackDown tatsächlich, denn man hat wirklich alles vorangetrieben und gab auch ein paar tolle Matches. Also auch dieses Fatal 4-Way-Match kann man sich definitiv ansehen und vor allem das sehr tolle 8-Person-Tag-Team, Mix-Tag-Team, Street-Fight-Match, wie auch immer man das dann ausspricht. Von daher ist okay. Also grundsolide.
Ja, bin ich definitiv bei dir. Zumal wir jetzt ja auch bald, das ist jetzt eine andere Geschichte, Raw wohl auch nur noch zweistündig erleben werden auf Netflix.
Stimmt,
jetzt,
tatsächlich.
Ja, wie ja gerade auch so geleakt ist. Wobei, da muss man auch immer gucken, ob Netflix da, sag ich mal, so streng an die 2 Stunden, sag ich mal, festgenagelt wissen will oder ob man sagt, das ist so eine Richtlinie, mal wird es ein bisschen mehr, mal könnt ihr auch auf 2,5 gehen oder so, das muss man mal abwarten, aber die 2 Stunden sind wohl tatsächlich jetzt erstmal sogar schon relativ konkret und final, also wir haben es gemeldet, andere haben es auch gemeldet, das ist also jetzt etwas, was für die Fans vielleicht tatsächlich eher positiv ist. Allerdings wird da, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr kommen. Also dann ist ja eine Stunde wieder über. Man hat viel Talente, die muss man ja irgendwie auch einsetzen. Vielleicht kommt noch ein neues Format. Ja, also AEW haut ja auch immer 1000 Formate raus. Vielleicht wird WWE da auch mal kreativ. Vielleicht wird Main Event aufgepimpt. Vielleicht kommt eine neue Show dazu. Muss man mal gucken, ne, wie es da weitergeht. Aber Stichwort, alles neu macht der September. Da sind wir jetzt, wie gesagt, da passiert gerade viel. Nicht nur, was das Switchen der Shows angeht, sondern auch, was die Länge der Shows angeht. Interessante Zeiten, die wir da aktuell erleben dürfen. Damit haben wir auch diese Show wieder im Kasten und kommen am Ende zu den Grüßen. Und da möchte ich 4 Grüße gleich zu Anfang ganz besonders herzlicher Art rausschicken. Einmal der gute Rodek sei hier herzlich gegrüßt, oder Rodek, ich glaube Rodek wird er ausgesprochen. Ich will das immer noch nicht falsch machen, weil ich ihn schon lange nicht mehr gesprochen habe. Der bekommt von mir viel Liebe und viel Glück für alles, was da vor ihm liegt, er weiß Bescheid. Er hat mich auch gebeten, das mache ich sehr, sehr, sehr gerne, 3 User zu grüßen, die uns fototechnisch bei den Hausshows großartig versorgt haben. Und zwar einmal Philipp Fromm, dann Matthias Weig und Daniel oder Daniel Greenow. Oder Greenouk, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ich tippe mal, das ist eine amerikanische Sprechweise. Also versuche ich mal, Daniel Greenow sei hier auch herzlich gegrüßt. So, das ist mir letzte Woche nämlich durchgerutscht, wofür ich um Entschuldigung bitte. Ist mir tatsächlich aber ein Anliegen, gerade wenn aus der Userschaft immer so viel Liebe und Hilfe zurückgespiegelt wird. Dann grüße ich ganz herzlich, ganz besonders herzlich den DJ S-Blade, der auf YouTube und auch im Board ganz viel geschrieben hat und uns supportet hat und gesagt hat, ja, hurra, wir sind wieder da. Und das ist einfach ein Gruß wert, gerade auch, weil er sich quasi auf seinen 555. WI-Podcast, den er hört, befindet, sich darauf zuzusteuern sozusagen. Das ist auch mal eine Ansage. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so viele WI-Podcasts gibt. Ja, 555. Er hat sie offenbar alle gehört. Aber das kann ja fast sein, Chris. Allein unser Format ist ja bald 300. Doch, das geht 300. Sich aus. Ja doch, wir haben 200. Heute ist der 292. WIP-In. Wochenrückblick-Podcast. Oh, wow. Dann noch die Raw-Reviews dazu, Pay-Per-Views und Gedöns. Alte Taube. Ich müsste mal gucken, wie viele Podcasts ich allein schon gemacht habe. Das sind ja, glaube ich, auch schon einige. Müsste man mal prüfen. Julian, klär das mal bitte. Unser Fake-Julian, der weiß das ja. Also herzliche Grüße an den DJ S-Bay. Herzliche Grüße auch an unseren Günther M., der auch zur grauen Hörer-Eminenz kommt. Und auch mit der Vertretung durchaus zufrieden war und gerne auch verschiedene Meinungen sich immer anhört. Der Hitman war ja auch bei Raw, grüßt uns auch und freut sich auch, er freut sich natürlich, aber er freut sich auch und hätte auch lieber nochmal gesehen, dass wir vielleicht eine Perspektive bei Bash in Berlin aus der Halle und eine vom Fernseher gemacht hätten. Klammer auf, haben wir ja. Achso, er hätte einen Vierer-Podcast gerne gehabt. Oh Gott, wie hätten wir das denn machen sollen? Da wären wir voll ins Gehege gekommen, so nach dem Motto, das Match A, wie war es in der Halle, B, wie war es vom Fernseher und dann prügeln wir uns, wie es besser war. Da kommt ja keiner raus aus diesem Vierer-Terror-Drom. Ja, 4 gehen rein, einer kommt nur raus. Mal gucken, wer es ist, vor dem Hintergrund. Haben wir es so versucht? Ist ja auch jetzt nicht so schlecht, wenn ihr einen Podcast aus der Live-Crowd habt und einen vom Fernsehen. Also das ist ja nur, das ist ja schon Service eigentlich. Ja, das war die Startseite. Chris hat das YouTube.
YouTube können wir tatsächlich alle sogar jetzt nehmen, denn es waren tatsächlich überschaubar. Und da grüße ich auch den DJ S-Blade, hast schon angedeutet, was er gesagt hat. José Jack Mourinho, der hat sämtliche Segmente hier durchgenommen, beziehungsweise auseinandergenommen, sich dazu geäußert. Meister Propper mit seinem obligatorischen Stabil. Sebastian Brandt äußert sich auch zu Punk und Gunther. Ob es dann dazu kommen wird, werden wir sehen. Der FCZ-Fan grüßen wir wohl zum vorerst letzten Mal. Der hat sich irgendwie verabschiedet, ist ihm zu negativ. Vincent Weger hat 12 Minuten reingehört, hat absoluten Schwachsinn abgestempelt, hat dann offenbar weitergehört und hat gesagt, okay, ihr wart nicht vor Ort, dann haben wir wirklich was verpasst.
Da möchte ich aber kurz reagieren.
Ja, bitte.
Also erstmal ganz, ganz herzliche Grüße an den Kollegen. Und ich glaube, er hat gesagt, wären wir da gewesen, hätten wir unsere Meinung geändert. Es war nämlich ein Fest oder so ähnlich, hat er es, glaube ich, formuliert.
Korrekt.
Ich fühle, was du meinst, kann das auch total verstehen, aber ich sage dir, bei mir wäre es nicht so gewesen. Weil ob ich zu Hause sitze oder in einer Live-Crowd, ich bin der Stoneface, also ich verziehe keine Miele, ja, also ich werde auch nicht chanten oder sowas, ich sitze da einfach rum und gucke mir das an, ja, gegen mich ist Dave Meltzer ein Flummi, ja, also ich Wer war denn der Schauspieler Stoneface? Das prüfe ich mal ganz kurz aus dem Stummfilmbereich, während Chris weiter grüßt. Ich prüfe mal, welchen Schauspieler sie Stoneface genannt haben.
Ja, ich habe dann noch Christian J. 8508, der hat sich auch verabschiedet, aber es macht ihm irgendwie keinen Spaß mehr, ist ja auch absolut in Ordnung. Er hat gesagt, dass er vielleicht irgendwann mal wieder zurückhört und positiv hat er gemeint, die Stimmen sind sehr angenehme Podcast-Stimmen und da möchte ich Danke sagen.
Ja, aber er sagte, er kommt vielleicht ja wieder zurück. Das hat er, glaube ich, so angedeutet. Genau. Und da würden wir uns drauf freuen. Genau, ich bin quasi der Buster Keaton der Wrestling-Fans. Ich verziehe keine Miene, ob ich in der Halle oder vorm Fernseher sitze. Manchmal werde ich auch angestupst, ob man mich, ob ich auch noch wach bin, ja, oder ob ich mit Augen auf vielleicht schlafe. Nee, das könnt ihr bei mir fröhlich vergessen. Einzige Aktion ist nur, wenn ich einen Live-Podcast mit Chris mache, und da geht es ja um die Saudis, da bin ich eh immer emotional sehr aufgewühlt, ob der politischen Hintergründe. Und ohne eine gute Säge gucke ich kein Saudi-Event mehr. Wer weiß, wer da das nächste Mal durch die Tür kommt. Also das muss man einfach, finde ich, immer wieder betonen, was da gelaufen ist. Unglaubliche Geschichte. Aber damit sind wir für heute am Ende. Wir gucken mal, wie das Debüt auf SmackDown wird, da sind wir schon ein bisschen gespannt drauf. Werden es natürlich mit einem ganz besonders interessierten Augenpaar begutachten oder mit zwei besonders interessierten Augenpaaren, um dann natürlich nächste Woche die Show zu reviewen und auch einen Blick auf Raw zu werfen. Da wird ja auch einiges passieren. Ganz sicher wird die eine oder andere News auch abseits der Weeklies kommen. Also wir werden gut in und durch den Herbst kommen. Da bin ich vorsichtig optimistisch und gebe Schlussworte diese Woche an unseren Chris.
Ja, vielen Dank. Ich möchte auf jeden Fall allen noch danken für Ihre Kommentare und möchte auch sagen, dass wir das auch schätzen und auch absolut kein Problem haben, wenn Leute da nicht mehr reinhören. Vielleicht geben Sie uns noch mal eine Chance in Zukunft. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was WWE zu bieten hat. Bad Blood fühlt sich langsam. Ich bin gespannt, ob sie bei der 5 Matches Streak, glaube ich, haben wir mittlerweile schon länger, ob sie dabei bleiben. Und ja, ich freue mich einfach, mit dir darüber zu quatschen. Passiert ja super viel. Also die Vince-Doku kommt dann, Netflix mit Raw, SmackDown bei USA Network. Also gibt ja genug, worüber man sprechen kann. Und dann müssen wir uns ja bald irgendwie zusammenkuscheln, nachdem es ja dann immer kälter wird, leider. Aber wir haben es schon ein paar Mal geschafft. Ich finde es übrigens unglaublich, dass bald die 300 kommt. Ich muss mal recherchieren, bei welcher Folge ich dabei war, wie viele ich da schon gefüllt habe. Und da möchte ich auch schon mal einen Danke hinklatschen an euch alle, die da zuhören und wünsche euch einfach eine wunderschöne Restwoche.
Ja, also zeitlich einordnen, das kann ich. Das weißt du ja auch. Das war Survivor Series 2019.
Ja, Survivor Series, ja.
Das kriegen wir hin. Und nun müsste man das mal ausrechnen, aber das kann man ja prüfen. Also da weiß man ja, muss man nur die Zahl nehmen und dann sozusagen...
aber ich habe ja ein paar Mal gefehlt, nicht wahr?
Nee, du ein oder zwei, na warte mal. Nee, doch also, ein paar Mal hast du gefehlt, zu Anfang. Stimmt, weil du hast ja, zuerst warst du ja nur eine Aushilfe sozusagen.
Genau.
Stimmt. Aber ich zähle trotzdem, das war quasi das Debüt. Ab da gehörtest du zum Kreis sozusagen und dann hast du ja auch relativ schnell diesen Job dann bekommen, den wir hier ausgeschrieben haben, aber das hat sich dann durch Gewohnheitsrecht irgendwie herauskristallisiert, weil keiner mit mir Podcasts machen wollte. Danke nochmal Nexus und Fake Julian. Und dann warst du auf einmal da und da bin ich auch heilfroh drüber. Denn wo wir gerade so ein bisschen ins Plaudern kommen, so ein Podcast, also der macht immer Spaß, muss man sagen. Mit Chris ja natürlich sowieso. Aber natürlich muss man da auch so eine gewisse routinierte Ader haben und verlässlich sein. Ja, also man ist immer Feuer und Flamme, wenn es losgeht, aber nachher dann auch, ich muss hier zum, was ich wohin, mit einem Kumpel treffen, da habe ich einen Zockerabend oder da muss ich mit meinem Mädel, mit meinem Kerl los oder was auch immer, da passiert eben viel. Und das ist schon keine Selbstverständlichkeit, dass Chris und ich das zusammen jetzt bald, alte Taube, 5 Jahre.
5 Jahre.
5 Jahre.
Oh Mann.
Boah, das hätte ich jetzt aber auch nicht spontan so parat gehabt.
Ja, Survivor Series ist 5 Jahre.
Ja, Tatsache. 2019 war es das erste Mal.
Mann, wir sind durch die Pandemie einfach gegangen gemeinsam.
Ja, Pandemie war auch eine geile Podcast-Zeit. Das war eine schlimme Zeit natürlich, klar. Aber Podcast-Zeit war es die beste. Ich weiß nicht, einige von euch waren vielleicht dabei. Da haben wir ja unsere Live-Specials gehabt und uns
das
da selbst Mut zugesprochen, sozusagen. die sind auch geil. Da war auch das Feeling überragend, das muss man sagen. Da haben wir sie, das ganze Team haben wir quasi da immer live gehabt. Q&A und so, das war, sowas kannst du auch nicht skripten. Das passiert tatsächlich. Und alles gut. Ja, Chris und ich wollten es eigentlich nicht ansprechen, aber jetzt mache ich es am Ende auch, weil Chris es ja tatsächlich zweimal angesprochen hat. Also auf YouTube haben wir zwei User sozusagen verloren, die es auch kommuniziert haben. Und das ist, wie Chris schon sagte, das ist völlig okay. Ne? Also wir sind natürlich sehr traurig, wenn Leute dann nicht mehr reinhören. Aber wir haben ja auch schon gesagt, wir machen die Berichterstattung ja nicht danach, dass wir hier versuchen, möglichst viele Leute ranzuholen, sondern wir machen sie so, wie wir sie wahrnehmen. Und wir hatten so einen kleinen Hype vor und nach WrestleMania, wo wir wirklich viele neue User dazu bekommen haben. Und ich glaube, einige sind auch geblieben. Das freut uns natürlich. Aber wenn du wirklich WWE-Fanboy bist und sagst, ich möchte zu meinem Lieblingsprodukt WWE, das mich total anspricht und mich glücklich macht, möchte ich auch einen supportenden Podcast haben, der das ähnlich sieht wie ich und meine Feel-Good-Stimmung entsprechend auch so ein bisschen teilt und vielleicht noch weiter nach vorne bringt, dann ist das total cool und völlig richtig. Und das muss auch so sein. Aber dann sind wir vielleicht tatsächlich nicht der richtige Podcast, weil es geht uns nicht darum, WWE gut aussehen zu lassen. Es geht uns auch gar nicht darum, Hate-Watch zu machen, haben wir ja auch schon gesagt. Aber wir plappern da einfach, als ob Chris und ich zum einen Kaffee trinken gewissermaßen.
Genau,
ja. Natürlich mit dem Anspruch, da auch eine gewisse Pseudoseriosität reinzubringen und den Anspruch auf eine halbwegs solide Berichterstattung zumindest im Ansatz zu erfüllen. Ihr habt gesehen, viele Weichmacher waren da jetzt drin. Ne? Aber da muss man eben gucken, passen wir oder passen wir nicht zu euch. Und Feel-Good-Podcasts sind wir nicht. Wobei im Vergleich zu Jens sind wir Ultra-Feel-Good-Podcasts, muss man dazu nochmal sagen. Also der hat ja, glaube ich, an nichts gutes Haar gelassen. Und so gesehen sind wir eigentlich total gut. Und wir hören ja auch oft, dass wir teilweise sogar zu positiv sind. Ja, also wie du es machst, machst du es verkehrt. Aber solange hier noch ein paar zumindest Lust haben reinzuhören, freuen wir uns total. Und das Coole ist, nach den 10 Jahren, die ich jetzt hier Podcast mache, ist ja krass, wie viele alte Bekannte sozusagen da sind. Und die wissen ja auch, was hier Phase ist und die hören immer wieder mal rein. Und das freut uns. Und alle, die dazukommen, über die freuen wir uns natürlich auch riesig. Und wer sagt, ihr seid mir zu negativ, da sind wir auch dann open-minded und sind genauso traurig, wie wir sagen, das verstehen wir völlig und wünschen alles erdenklich Gute und auch gar nicht negativ angehaucht oder so. Ne? Wir wünschen wirklich alles Gute und vielleicht hört man ja nochmal rein. So, das war jetzt nochmal eine etwas ausführliche Abmod, die ich so gar nicht bringen wollte, aber Chris hat mich so ein bisschen drauf gestupst und meine Güte, wir haben ja Zeit, ja, wir haben ja keine zeitliche Vorgabe, ja, kein Fox oder Netflix, die uns sagen, wie lange die Show geht, ja, das machen wir in eigener Herrlichkeit. Und damit sind wir jetzt auch am Ende. Freut uns auf euch nächste Woche, wie gesagt. Sorry für die dusselige lange Abmod hinten raus, aber das sind wir uns mal auch wert gewesen diesmal. Nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle mit euch. Wir freuen uns drauf. Machtet gut. Tschüss.
Ciao.